Genau. Wir befinden uns immer noch im Römerbrief. Letztes Mal hatten wir Kleingruppen. Ich wollte nur so als kleines Zwischenupdate nochmal kurz diese Übersicht anwerfen, damit wir so grob auf dem Schirm haben, in welchem Abschnitt wir uns im Römerbrief befinden. Wir gehen heute durch den Text Kapitel 2, Vers 17 bis zum Ende. Das heißt, wir sind quasi in dem ersten Abschnitt noch, also nach dem persönlichen. Und ja, ganz in der zweiten Zeile, da steht einfach, wofür dieser Abschnitt quasi da ist, steht einfach, warum das Evangelium gebraucht wird. Das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Genau, und jetzt, bevor wir einsteigen, liest Jonas für uns, also Jonas Palmer, einmal den Text vor für uns.
Nun gut, du kannst von dir sagen, dass du ein Jude bist. Du fühlst dich sicher, weil du das Gesetz hast und bist stolz darauf, den wahren Gott zu kennen. Du kennst seinen Willen und hast ein sicheres Urteil in allen Fragen, bei denen es um Gut und Böse geht, weil du dich im Gesetz auskennst. Du bist überzeugt, dass es dein Auftrag ist, ein Führer der Blinden zu sein und ein Licht für die, die in der Finsternis sind. Ein Erzieher derer, denen es an Einsicht fehlt, und ein Lehrer der Unwissenden. Schließlich besitzt du ja das Gesetz, den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit. Wenn du nun andere belehrst, warum dann nicht auch dich selbst? Du predigst, man dürfe nicht stehlen, warum stiehlst du dann? Du sagst, man soll die Ehe nicht brechen, warum brichst du sie dann? Du verabscheust die Götzen, warum bereicherst du dich dann an ihnen, indem du ihre Tempel plünderst? Du redest voller Stolz vom Gesetz und gleichzeitig brichst du es und raubst Gott damit die Ehre. Genau wie es in der Schrift heißt, euretwegen wird man der Name Gottes bei den Völkern in den Schmutz gezogen. Noch die Beschneidung. Auch die Beschneidung nützt dir nur etwas, wenn du nach dem Gesetz lebst. Wenn du tust, was das Gesetz verbietet, bist du in Wirklichkeit nicht mehr ein Beschnittener, sondern ein Unbeschnittener. Und ist es umgekehrt nicht genauso? Wenn ein Unbeschnittener so lebt, wie es das Gesetz fordert, geforderten Gerechtigkeit entspricht, gilt er, unbeschnitten wie er ist, vor Gott als ein Beschnittener. Was seine Herkunft betrifft, gehört er nicht zu denen, die beschnitten sind, aber er erfüllt das Gesetz und wird daher über dich zu Gericht sitzen. Denn obwohl du als Jude den genauen Text des Gesetzes besitzt und beschnitten bist, lebst du nicht nach dem Gesetz. Nicht der ist nämlich ein Jude, der es nur nach außen hin ist. Und die wirkliche Beschneidung ist nicht die, die äußerlich sichtbar am Körper vollzogen wird. Ein wahrer Jude ist der, der es im Innersten seines Wesens ist. Und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Sie kommt nicht durch die äußerliche Befolgung einer Gesetzesvorschrift zustande, sondern ist das Werk des Heiligen Geistes. Das Lob, das der erhält, der in diesem Sinne Jude ist, kommt nicht von Menschen, sondern von Gott.
Danke, Jonas. Genau. Also, wie gesagt, wir hatten ja letztes Mal diese Kleingruppen. Da wurde es schon sehr persönlich. Da hat Paulus oder hat Gott durch Paulus uns gezeigt, dass egal, ob wir das Gesetz haben oder nicht, dass wir den Maßstab von Gott nicht erreichen. Gott hat uns gezeigt, ja, dass er einen anderen Maßstab hat, als wir Menschen, den manchmal an uns anlegen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir oder wenn ich manchmal so im Dunkeln Fahrrad fahre. Ich habe mein Fahrradlicht dabei. Dann bleibe ich an einer roten Ampel stehen und so ein Polizeiauto fährt so neben mir. Dann denke ich mir so, jupp, ich bin gerecht, so, die können mir gar nichts. Aber Gott hat einen anderen Standard und in diesem Abschnitt soll es jetzt darum gehen, oder adressiert Paulus die Juden ganz konkret. Ich möchte einfach kurz zu Beginn sagen, dass auch wenn dieser Abschnitt jetzt hier über die Juden geht oder ja auch irgendwie Charakteristiken von Juden beschreibt, dann finden wir uns ja da häufig auch genauso wieder in der einen oder anderen Form. Und es ist reine Gnade, dass wir als Menschen, die eigentlich nicht ursprünglich zu Gottes Volk gehören, dass wir daran teilhaben können. In diesem ersten Abschnitt von Vers 17 bis 25 geht Paulus darauf ein, geht Paulus auf diese Beziehung zwischen den Juden und das Gesetz ein. Es ist eine besondere Sache, dass die Juden das Gesetz hatten, denn Gott hat es erstmal nur ihnen gegeben und keinem anderen Volk. Was Paulus hier aber dann beschreibt, ist, dass dieser Fakt, dass nur Israel quasi das Gesetz hatte, ist bei manchen dazu geführt hat, dass sie darauf stolz wurden. Und Paulus sagt hier, ja, du kennst dieses Gesetz, du kennst dich damit so gut aus, du hast all dieses Wissen, du belehrst auch andere, aber dann stellt er fest, du belehrst dich selber nicht. Oder er stellt es so als rhetorische Frage, so, du lehrst andere, aber dich selbst belehrst du nicht. Und genau wie in dem Abschnitt davor, wo Paulus jeden Menschen quasi fragt, hey, du verurteilst andere, aber du tust doch das Gleiche wie die, die du verurteilst. Da zeigt er einfach in uns diese Heuchelei auf, die wir als Menschen oft haben, dass wir an andere Menschen zum Beispiel einen anderen Maßstab setzen als an uns. Jesus hatte auch ähnliche Diskussionen, als er durch Israel gereist ist und gepredigt hat. Da hatte er auch öfters Diskussionen, zum Beispiel mit Pharisäern. Und er hat ihnen klar gemacht, okay, ihr hebt eure Hände, ihr fastet, ihr spendet und so weiter. Aber warum macht ihr das eigentlich? Und Jesus hat ihnen gezeigt, ihr macht das eigentlich nur, um von anderen gesehen zu werden. Und ihr befolgt vielleicht äußerlich das Gesetz, aber innen sieht's tot aus. Genau das schreibt Paulus hier auch. Und er macht ihnen klar, hey, nur weil du das Gesetz hast, nur weil Gott dir das Gesetz gegeben hat, heißt nicht, dass du durch das Wissen, was du hast, gerecht wirst. Und im Vers 24 sagt er auch, genau wie es in der Schrift heißt, euretwegen wird der Name Gottes bei den Völkern in den Schmutz gezogen. Und ja, Gott hatte Israel als Repräsentant, als Vorbild quasi für die Welt gewählt. Und ja, durch die Geschichte wissen wir, dass das oftmals nicht so gut gelaufen ist. Genau. Und in diesem zweiten Abschnitt jetzt geht es nicht mehr so viel um das Gesetz, was wir ja zum Beispiel in den ersten Büchern Mose finden, sondern es geht auch hier um die Beschneidung. Genau. Beschneidung, ich weiß nicht, wie vielen von euch das was sagt. Ich will es vielleicht ganz kurz erklären, damit wir wissen, worüber wir reden. Die Beschneidung hatte Gott dem Volk Israel gegeben, schon in 1. Mose 17, glaube ich. Und die Beschneidung, da entfernt man quasi an den männlichen Babys die Vorhaut. Und Das hat auch irgendwie hygienische Vorteile, aber es war vor allem auch ein Symbol. Und zwar war das ein Symbol, dass du zu dem Volk Israel dazugehörtest. Es war quasi ein Symbol, um diesen Bund zwischen Abraham und Gott zu bestätigen. Und dieses Symbol konnte auch zum Beispiel heißen, dass ja im wortwörtlichen Sinne etwas vom Fleisch abgeschnitten wurde, sollte daran erinnern, dass man nicht darauf vertrauen soll. Und ja, es kann auch irgendwie bedeuten, dass daran erinnert wurde, dass es noch ein Nachkommen geben wird. Gesundheit. dass es noch ein Nachkommen geben wird, von dem, ja, der als Messias kommen wird und der ja nicht weniger als der Retter der Welt sein wird. Und das hat diese Beschneidung bedeutet, oder das war quasi dieses Ritual, was die Juden vollziehen sollten. Und hier zeigt Paulus auch wieder, genau wie in dem ersten Abschnitt, wo es darum geht, dass dieses Wissen von dem Gesetz nicht einen gerecht macht, so geht es hier im zweiten Abschnitt darum, dass es dir auch nicht nützt, wenn du äußerlich beschnitten bist. Ich lese hier nochmal einen Vers. Hier steht in Vers 28, nicht der ist nämlich ein Jude, der es nur nach außen hin ist, und die wirkliche Beschneidung ist nicht die, die äußerlich sichtbar im Körper vollzogen wird. Ein wahrer Jude ist der, der es im Innersten seines Wesens ist, und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Und ich finde, wir können uns da auch mit reinnehmen und darüber nachdenken, wie wir vielleicht manchmal unsere Gerechtigkeit oder unseren Schein von Gerechtigkeit von äußerlichen Dingen abhängig machen. Wie wir vielleicht vor anderen einen Anschein wahren wollen, damit wir so aussehen, als ob wir fromm sind oder religiös. Genauso wie bei der Taufe ist es letztendlich ein Zeichen. Und wenn dieses Zeichen nicht mit Inhalt gefüllt wird, dann bleibt es quasi eine leere Hülle. So wie ein Straßenschild, das irgendwie eine Richtung zeigt und dann existiert diese Straße nicht, dann ja, bringt dir dieses Straßenschild herzlich wenig. Und genauso ist es auch ja, mit der Beschneidung oder mit der Taufe. Durch eine Taufe werden wir nicht gerettet. Es ist ein Zeichen, dass wir ja, gerettet sind. Und das hängt aber nur davon ab, ob wir glauben auch und daran leben. Und Paulus geht hier auf diesen, beschreibt quasi das die wahre Beschneidung. Und er nennt das hier als eine Beschneidung, die am Herzen geschieht. Und darüber möchte ich einfach ja, ein bisschen mit euch nachdenken, wie diese Beschneidung am Herzen aussieht, die jeder erlebt, der zu Gott gehört. Genau, in diesem Sinne möchte ich einen kleinen anderen Abschnitt angucken. Da geht es auch um Beschneidung, aber in etwas anderen Kontext. Ihr könnt mal gerne Johannes 15 aufschlagen. Ich lese einfach mal die ersten Verse vor. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück oder beschneidet er. Die Frucht trägt, schneidet er zurück oder beschneidet er. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Genau, das war bis einschließlich Vers 5. Und ich finde, hier können wir ein bisschen mehr über diese Beschneidung am Herzen erfahren. Ich glaube, das ist das, was Paulus hier teilweise mit dieser Beschneidung am Herzen meint. Und es ist nicht so, dass das quasi jetzt eine neue Idee ist, die jetzt so erst mit Jesus kam oder im Neuen Testament. Und jetzt denken sich die Juden so, ja, wow, warum hast du uns das nicht irgendwie vor 2000 Jahren gesagt? Nee, er hat es schon von Anfang an in 5. Mose zum Beispiel gesagt. 5. Mose, Vers 30, da spricht er von der Beschneidung am Herzen. Ich kann den Vers einmal vorlesen. Vers 6, da steht: Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, dein Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dass du am Leben bleibst. Ja, also, wie wir ja auch alle wissen, waren diese Opfer und zum Beispiel auch diese Rituale wie die Beschneidung, war das alles etwas, was eine Bedeutung dahinter hatte, was die Menschen daran erinnern sollte, was sie da eigentlich tun. Und irgendwann, ja, sind es einfach zu leeren Zeichen verkommen. Und jetzt, ja, kann man sich fragen, wie sieht diese Beschneidung am Herzen aus? Und ich würde sagen, grundlegend kann man es vielleicht beschreiben, dass es quasi ein Schritt ist mit dem Abbrechen mit der alten Lebensweise oder das Ablegen der alten Gedankenmuster, die Neuorientierung quasi als Mensch. Die Bibel beschreibt es auch als Ablegen des alten Menschen und Anziehen des neuen Menschen. Und beschneiden hier in dem Kontext von Johannes 15 heißt, es soll etwas gereinigt werden oder abgeschnitten werden, damit etwas anderes noch weiter wachsen kann. Und das ist die Frucht. Und diese Frucht in einem Christen ist die des Heiligen Geistes. Und ich weiß nicht, ob wir alle zusammenkriegen, aber wir können ja einmal ganz kurz sammeln und gucken, wie viele wir zusammenkriegen. Wenn ihr eine Frucht des Heiligen Geistes kennt, dann sagt sie doch einfach nur eine, dann können andere auch noch. Liebe. Geduld, ja. Sanftmut, ja. Selbstbeherrschung. Freude, genau. Wie bitte? Friede, ja. Geduld hatten wir schon. Glaube wird nicht konkret als Frucht aufgezählt, aber kann man sicherlich. Treue. No, ich glaube, ich habe jetzt hier noch Rücksichtnahme stehen, das ist die Übersetzung der Neuen Genfer. Ich glaube, Sanftmut wird das auch übersetzt. Also, ich weiß nicht, ob wir Freundlichkeit schon hatten. Genau, das ist, glaube ich, Selbstbeherrschung. Genau, ich glaube, das ist diese Frucht des Heiligen Geistes. Und ich meine, wenn wir uns fragen und uns darüber Gedanken machen, dann, ja, wer möchte nicht so ein Leben haben, was von diesen Eigenschaften geprägt ist, oder? Das ist ein Leben, wonach wir uns, oder wonach jeder sich eigentlich sehnt. Und genau dieses Leben möchte Jesus in uns immer mehr zum Vorschein bringen. Er möchte diese Frucht immer weiter wachsen lassen. Und dazu gehört auch die Beschneidung. Die Beschneidung von, von ja, irgendwie Eigenschaften oder Dingen in unserem Leben, die diese Frucht am Wachsen hindern. Und ja, Jesus sagt hier, dass er quasi derjenige ist, der das beschneidet. Und ich habe mich einfach gefragt, okay, was ist unsere Rolle darin? Und ich denke, das Erste ist, wir müssen anerkennen und diese Demut haben, dass da etwas ist, was beschnitten werden muss. Und zwar in mir drin. Sonst sind wir quasi vielleicht wie so ein Kind beim Zahnarzt, was komplett am Zappeln ist. Und der Arzt will einfach nur dieses Loch in seinem Zahn flicken. Aber das Kind zappelt die ganze Zeit so rum und schreit, nein, ich hab kein Loch und so. Es hindert quasi den Arzt daran, ihn zu heilen oder ja, ihn zu reparieren, wenn man das so sagen will. Und dann sagt Jesus hier auch mehrmals, bleibe in mir, so wie ich in dir bleibe. Also Jesus macht hier aufmerksam auf diese gegenseitige Beziehung. Und wenn wir uns fragen, okay, wie kann ich in Jesus bleiben, können wir vielleicht auch Aspekte, die uns dabei helfen, finden, wenn wir darüber nachdenken, okay, wie kann ich denn mit jemand anderes eine Beziehung führen? Wie oder wie mit einem Freund oder einer Freundin? Was denke ich da, wie können wir da in Kontakt bleiben oder verbunden bleiben? Ja, und da fallen uns halt so ganz simple Dinge ein, wie miteinander reden, Zeit verbringen, über die Person vielleicht nachdenken, mit ihr mitfühlen. Und gewisse Teile davon, ja, kann man, denke ich, auch übertragen auf unsere Beziehung mit Jesus und wie wir in ihm bleiben können. Es ist einfach, ja, auch diese Entscheidung, Jesus sagt uns das, bleibt in mir. Und diese Entscheidung können wir, ja, diese große Entscheidung wird auch umgesetzt durch ganz kleine Entscheidungen in unserem Alltag, in unserer Woche. Wie verbringen wir unsere Zeit? Wie können wir, nehmen wir uns Zeit für Jesus, mit ihm zu reden, von ihm zu hören, zum Beispiel durch sein Wort? Wie setzen wir unsere Prioritäten? Ich finde auch interessant, dass Jesus hier sagt, ihr könnt, Jesus sagt nicht, ihr könnt nichts tun, sondern er sagt, ihr könnt nichts ohne mich tun. Also es geht nicht darum, dass wir einfach nur, wie euch allen klar ist, einfach alles geschehen lassen und alles wuchern lassen, sondern wir haben unseren Anteil daran. Ja, in Römer 2, nochmal kurz zurück zum Text. Da sagt Paulus auch, diese Beschneidung am Herzen, sie kommt nicht durch die äußerliche Befolgung einer Gesetzesvorschrift. Also wenn wir uns anstrengen und versuchen, quasi alle Gesetze, die uns einfallen, quasi zu halten und, keine Ahnung, dabei denken wir uns womöglich noch selber welche aus, das ist nicht diese Beschneidung, die am Herzen ist. Paulus schreibt hier, sondern es ist das Werk des Heiligen Geistes. Ja, und ein Aspekt in dieser Beschneidung, finde ich, finden wir auch in Hebräer 4, Vers 12. Das ist quasi das Werkzeug, was Jesus benutzt, um uns zu beschneiden. Ich lese einmal vor, Hebräer 4, Vers 12. Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Vielleicht ist es deshalb, dass wir manchmal nicht so Bock auf Bibellesen haben, weil Gott macht uns klar, hey, dieses Wort hat echt eine Kraft und es hat auch die Kraft, Dinge in einem aufzuzeigen. Ja, hier in der NGÜ steht die geheimsten Wünsche und Gedanken. Und das ist auch unser Teil, wie wir in Jesus bleiben. wenn wir uns dem aussetzen quasi, wenn wir zu Jesus kommen und hören, was er zu sagen hat. Wir brauchen aber auch keine Sorge haben, dass Jesus irgendwas Falsches trifft beim Schneiden, denn das ist das schärfste Schwert. Damit kann er genau das abtrennen, was nicht da sein sollte. Und das Gute, was er schon in uns getan hat, das bleibt da. Jesus macht wirklich nur das, was nötig ist in uns. Und es geht nicht darum, er macht einfach das, was nötig ist in uns. Jetzt will ich noch ganz kurz den letzten Vers vorlesen. Also in Römer 2, Vers 29. Oder den letzten Teil. Das Lob, das der erhält, der in diesem Sinn Jude ist, kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Ich habe ja schon gesagt, dass Jesus auch öfters Konfrontationen mit Leuten hatte, die versucht haben, das Gesetz so genau wie möglich zu befolgen, aber die es nur getan haben, damit andere Menschen sie loben. Und Paulus stellt hier ein gegensätzliches Konzept vor. Er sagt, wenn ihr diese Beschneidung am Herzen in euch geschehen lässt, dann tut ihr das nicht, damit andere euch sehen. Ihr befolgt keine Gesetze und zeigt sie anderen, wie toll ihr seid, damit ihr das Lob von den Menschen bekommt, sondern Paulus zeigt uns hier, hey, das Lob, wenn du in dieser Art und Weise lebst, wenn du dich beschneiden lässt, dann bekommst du das Lob von Gott. Und ich weiß nicht, für mich ist das irgendwie so ein ferner Gedanke oder irgendwie so nicht so greifbar, dass Gott mich loben würde. Aber ich will einfach darauf hinweisen und uns ermutigen, Gott feiert jeden Schritt, den wir auf ihn zugehen. Jeden Schritt, dem wir ihn nachfolgen, feiert Gott. Gott feiert jede Frucht, die schon gewachsen ist, wie so ein Gärtner, der in seinen Garten kommt und er sieht da, hey, da ist was Neues am Blühen. Das war vorher noch nicht da. Und es hilft auch, wenn wir darüber nachdenken, hey, was hat Gott eigentlich schon in meinem Leben getan? Wie sah mein Leben vielleicht vor 3 Jahren aus oder wie habe ich damals getickt? Und dann können wir erkennen, wie diese Frucht in uns schon gewachsen ist. Und wir können uns einfach freuen, dass Gott das in uns getan hat. Also zum Abschluss möchte ich hier quasi so einen Vers vorlesen, der so vielleicht so ein bisschen das Fazit ist von diesem Abschnitt. In Galater 6, Vers 15. Worauf es nämlich ankommt, ist weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein. Entscheidend ist nur eins, ein neues Geschöpf zu sein. Ja, ich denke, das kann man als gutes Fazit für diesen Abschnitt nehmen. Gott ist nicht interessiert an toter Tradition oder Zeichen. Gott ist auch selber keine tote Tradition, sondern er ist Leben und genau das hat er auch für uns. Genau dieses Leben, wie wir es angeschaut haben, was uns auch durch die Frucht des Heiligen Geistes gezeigt wird, dieses Leben hat er für uns. Und wir hatten auch in einem Vers vorher gelesen, dass Gottes Name beschmutzt wurde durch ein Leben, was einfach so konträr ist zu dem, was er sich eigentlich für uns vorgestellt hat. Und wir können so dankbar sein, dass er in seiner Gnade wirklich durch Jesus diesen Namen auch wiederherstellt. Durch Jesus hat er jede Ungerechtigkeit bezahlt und wenn er wiederkommt, dann wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist. Und dann wird keiner mehr schlecht über Gott denken, weil jeder ja dann sehen wird, wie er ist. Und wenn euch irgendwas angesprochen hat oder ihr darüber nachdenkt, hey, was ist das vielleicht, was Gott konkret in meinem Leben beschneiden möchte, damit er deutlicher oder sichtbarer wird in meinem Leben, dann lasst uns jetzt einfach irgendwie in kleinen Gruppen kurz dafür beten. Und ja, wenn euch nichts einfällt, dann könnt ihr auch einfach dafür beten, dass Gott euch zeigt, was vielleicht ein Bereich ist oder wo man irgendwie ein bisschen bequem oder faul geworden ist, nicht an sich arbeiten lassen zu wollen. Und Gott freut sich über dieses Gebet. Er wird das auch hören und er wird sich an die Arbeit bei uns machen. Ja, danke, Vater, dass für diese Zeit, für dieses Wort, dass du uns ja von Grund auf erneuern willst, dass du dieses neue Leben für uns hast, nicht mehr Hass und Unfriede, Sorgen, dass wir einfach das tun, was uns als erstes in Sinn kommt, sondern dieses neue Leben, was du durch deinen Geist in uns wirkst. Danke, ja auch, dass dein Wort uns immer wieder auf die richtige Spur bringt, immer auch wieder uns Sachen zeigt, ja, wo wir beschnitten werden müssen. Und ich bitte dich, dass wir das einfach geschehen lassen und da unseren Anteil haben, dass wir uns nicht dagegen wehren und auch erkennen, indem wir einfach darüber nachdenken, was die letzten Beschneidungen so gebracht haben, ja, wie es unser Leben verändert hat, wie es ja uns freier gemacht hat, liebevoller oder ja, was auch immer du schon in uns getan hast. Danke auch für dieses Versprechen, dass du das in uns tust und ja, dass wir durch dieses Leben auch ja, dir nicht die Ehre rauben können in deinem Namen, sondern ja, dir die Ehre geben können. Und ja, wir danken einfach so, dass du das in uns angefangen hast und dass du das auch vollenden wirst. Amen.